Moin moin, meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 119 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Top-Hacks für dich als Unternehmer oder Entscheider, die mit keinem Aufwand sofort dafür sorgen, dass du die besseren Leute für dich begeisterst und sie nachhaltig an deiner Seite behältst. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, was du beachten musst, um aus deiner Firma eine agile Organisation zu machen. Und unser heutiger Gast Björn Weide teilt seine Erfahrungen mit dem Abschaffen von Führungsrollen und dem Auflösen von Hierarchien in seinem Team mit uns. Das wird super spannend. Bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich dir noch ganz kurz eine wirklich schöne Sache verkünden. Und zwar, dass ich einen neuen Partner an meiner Seite habe, auf den ich wirklich ganz besonders stolz bin. Das finde ich echt cool. Und zwar ist das LexRocket. LexRocket ist die Gründer- und Gründungsplattform von Lexware. Die kennst du vielleicht auch vor allen Dingen durch die Buchhaltungssoftware LexOffice. So, ich kenne das Team rund um den guten Jalun schon etwas länger. Das ist das Team eben von LexRocket. Ich war zum Beispiel letztes Jahr auch mit in diesem LexRocket Camp in LA als Mentor eingeladen, wo ich dann da die teilnehmenden Startups gecoacht habe. Und das war eine wirklich grandiose Sache. Egal, ob als frischer Gründer, ob du selbstständig bist, ob Startup oder auch schon größeres Unternehmen, du solltest auf jeden Fall LexRocket mal auschecken, es dir mal angucken, weil es dort super, super viel Wissen und Tools for free rund um die Themen Gründung, Wachstum von Unternehmen etc. gibt. Und das Coolste an der ganzen Geschichte ist wirklich, du bekommst dort bei LexRocket sogar ein komplettes Jahr lang, 12 Monate lang, die Online-Buchhaltungs- und Lohnabrechnungssoftware LexOffice komplett kostenlos. Dafür gehst du einfach über den Link talente.co/LexRocket und dann meldest du dich da einfach bei LexRocket für LexOffice an. Voila, schon kriegst du 12 Monate umsonst LexOffice. Genau das habe ich vor kurzem auch gemacht. Ich nutze jetzt auch LexOffice hier bei Talente und ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Ich finde das super cool, super übersichtlich, super einfach anzuwenden. Und da fängt tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, Buchhaltung so ein bisschen an, Spaß zu machen. Und es gibt dann auch die direkte Schnittstelle zu meinem Geschäftskonto sowie zu meiner Steuerberaterin. Das heißt, falls ich da irgendwas falsch machen sollte, dann hat sie da zumindest immer ein gutes Auge drauf. Also 12 Monate LexOffice for free, egal ob du Neugründer, selbstständig, Startup oder schon länger auf dem Markt bist, talente.co/LexRocket. Den Link findest du auch wie immer in den Shownotes dieser Folge. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders, den Björn heute bei mir zu haben. Björn Weide. Björn ist CEO von Smartsteuer und Smartsteuer ist Teil der Haufe Group. Björn war mal bei Xing und wir hatten letztens ein Telefonat gemeinsam und haben uns sehr viel so über dieses ganze Thema Aufbau agiler Organisationen, agile Prozesse in Teams und so weiter unterhalten und da ist mir aufgefallen, dass Björn und sein Team bei Smartsteuer da gerade echt ganz spannende Dinge am Laufen haben und da dachte ich, komm, dann machen wir eine Podcast-Folge draus und hören mal, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Hi Björn, schön, dass du da bist, freut mich sehr, dass du hier im Talente-Podcast mir die Ehre gibst, dich interviewen zu dürfen.
Na, das kann ich nur zurückgeben. Hallo Michael, toll, dass wir die Chance haben, darüber ein bisschen zu sprechen, was mich gerade am meisten umtreibt.
Dann erzähl uns doch nochmal ganz kurz, wer bist du, so kurz deinen eigenen Elevator-Pitch über dich selbst und erzähl uns mal so eine Sache, die dich ganz besonders stolz machst, wenn du so auf deinen bisherigen Weg zurückblickst.
Gott, oh Gott, ich dachte eigentlich, ich bin immer noch zu jung, um schon einen Rückblick zu halten auf die eigene Vita, aber ich versuch's mal, also Björn Weide, bin 40 jetzt schon tatsächlich dann doch. Und mein ganzes Leben eigentlich beruflich so im Technologieumfeld gewesen, bin tatsächlich von Haus aus Informatiker, habe auch eine Weile als Entwickler gearbeitet in verschiedenen Unternehmen und dann so über so eine Produktarchitektrolle schon eher in die Gestaltung des Gesamtsystems und dann über Produktmanagement bei Xing dann nochmal auf eine andere Ebene gerutscht. Aber das Gestalten von digitalen Lösungen war quasi schon immer Kern meiner beruflichen Tätigkeit und jetzt seit doch fast 7 Jahren schon bei Smartsteuer eben für das Produkt der Online-Steuererklärung in Gesamtverantwortung tätig, was aber auch wieder ein digitales Produkt ist, wenn auch das Umfeld Steuer vielleicht erstmal gar nicht so digital klingt.
Ja,
stolz, hast du noch gefragt.
Ne? Ja, genau.
Das Wort finde ich persönlich schwierig. Nationalstolz fällt mir sofort ein, da gruselt es mich dann schon. Und Stolz, es hat impliziert ja immer so ein bisschen, dass man etwas selbst in der Hand hat, auf das man stolz sein kann. Also wirklich 100% Eigenleistung. Und wann kann man das schon mal wirklich von sich behaupten? Denn am Ende stellt sich dann meist raus, dass irgendwer, irgendwas im Leben, günstige Gelegenheiten, Erzieher, Eltern oder wer auch immer dann doch mitverantwortlich sind dafür, dass man das hat leisten können. Deswegen finde ich das Wort schwierig. Am ehesten fallen mir noch meine Kinder ein, nicht nur, weil ich die vielleicht tatsächlich noch am weitestgehend mit meiner Frau zusammen selbst gemacht habe. Aber das ist das Gefühl, was ich am ehesten mit Stolz verbinde, wenn ich die so angucke. Und im nächsten Schritt wäre es dann tatsächlich das Team hier vor Ort, was ich hier habe. Nicht, weil ich die gemacht habe, sondern weil das ein Stück weit eine emotionale Bindung ist, wenn man sich anguckt, was wir in den letzten Jahren zusammen geleistet haben.
Mhm. Ja, also ich glaube auch, man kann auch auf Dinge stolz sein, die man nicht nur alleine gemacht hat, sondern natürlich auch, die man im Team gemacht hat. Also ich glaube, da kannst du dann auch schon sehr stolz drauf sein und darfst du auch. aber erzähl uns doch mal ein bisschen. Also, Smart Steuer, du hast schon gesagt, ne, das Steuern, Digitalisieren, wie genau funktioniert das? Was macht euer Produkt, was macht euer System? Woran baut ihr? Was ist das, was ihr sozusagen der Welt an Mehrwert schafft?
Also wir sagen, wir digitalisieren den analogsten Prozess Deutschlands. Wir haben das ehrlich gesagt nie wissenschaftlich untersucht, ob es nicht vielleicht noch einen analogeren gibt. Aber immerhin werden in Deutschland immer noch 5-6 Millionen Steuererklärungen jedes Jahr auf Papier eingereicht. Das verwundert mich doch jedes Jahr wieder aufs Neue, weil es auch gar nicht so viel weniger werden jedes Jahr. Aber selbst wenn man es in Häkchen digital macht mit den Mitteln, die einem bisher so zur Verfügung standen oder zum Steuerberater rennt, ist es immer noch ein sehr mühevoller Prozess. Und das treibt mich ganz persönlich um, also Richtung Purpose auch. Es ist nicht einfach nur etwas, was halt keinen Spaß macht und wo wir es versuchen, deutlich angenehmer zu gestalten. Es ist tatsächlich auch so eine Art gesellschaftlicher Gerechtigkeitsaspekt, der da mitschwingt. Denn der Prozess ist so kompliziert, dass viele Leute, gerade die, die sich also vielleicht wirklich über den Geldsegen, der da meist ja zurückkommt, freuen würden, dass die es nicht machen und so 500 Millionen Euro jedes Jahr dem Staat schenken, weil Leute sagen, ich habe zwar zu viel Geld überwiesen dem Staat, aber ich weiß es vielleicht gar nicht. Mhm. Oder aber mir ist der Prozess zu heikel und es deswegen nicht machen. Da, also das lockt mich schon aus den Federn morgens früh zu sagen, da würde ich gern zu beitragen, dass diese 500 Millionen wieder dahin kommen, wo sie hingehören, nämlich zu den Steuerzahlern, die sie zu viel gezahlt haben. Ich habe überhaupt nichts gegen Steuern zahlen, aber bitte nur so viel, wie auch sein muss und nicht unnötig viel.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und sag mal, wenn du bist jetzt seit 7 Jahren ungefähr bei Smart Steuer. Mhm. Wie waren die 7 Jahre? Was hat euch nach vorne getragen? Was würdest du sagen, was waren so Erfolgsfaktoren für euch als Firma, aber auch für dich ganz persönlich? So, was würdest du sagen, was ist so die Geheimzutat, wenn du an deine Firma, aber auch an dich als CEO denkst, was den Erfolg am Ende von so einer Firma ausmacht?
Also wenn man so lange dabei ist, 7 Jahre sind gerade in so einem digitalen Umfeld, glaube ich, ja schon eine ganze Weile, dann lässt sich das eine von dem anderen fast nicht trennen. Also ich bringe ja unweigerlich mich als Mensch hier mit ein und das, was mir wichtig ist und wo ich dran glaube, was vielleicht auch meinen persönlichen Erfolg ausmacht. Insofern schwingen die Sachen da gegenseitig, glaube ich, mit. Denn was uns als Team auszeichnet, glaube ich, ist wirklich die Tatsache, dass wir da nicht mit einer Brille nur auf die Probleme gucken. Man sieht häufig den Lösungen an, welche Abteilung sie federführend gebaut hat. Aha. Und bei uns ist es nun das Steuerthema sehr fachlich. Da käme man auf die Idee, und so ist es bei den meisten Wettbewerbsprodukten auch, da müssen halt die Steuerexperten ran und die müssen jetzt eine Software bauen, die das Problem löst. Mhm. Und dann landet man am Ende bei Lösungen, die von Steuerexperten aber ja mit dem Zielgruppe Laien gemacht werden und das knirscht meistens.
Aha. Ja.
Und wir haben nun von Anfang an uns bemüht, und das ist auch die Herausforderung, vor der wir jetzt gerade stehen, mit dem Wachstum, das immer noch möglich zu machen, von Anfang an ein crossfunktionales Team aus Marketing-Experten, Steuerexperten und Entwicklern auf Augenhöhe miteinander die Lösungen bauen zu lassen und nicht den einen quasi den Anforderungskatalog schreiben zu lassen, über den Zaun zu werfen. Andere müssen es dann tun, haben von der Materie aber vielleicht keine Ahnung, wissen gar nicht genau, was sie das tun. Bei uns sind alle drei Disziplinen hoch leidenschaftlich, intrinsisch motiviert, dabei das Problem zu lösen und jeder bringt seine eigene Sicht ein. Ja. Und das ist mir persönlich wichtig. Ich glaube, Innovation kann gar nicht anders funktionieren als über so einen Mehrklang aus verschiedenen Perspektiven und Aspekten. Und das ist wiederum, jetzt sind wir bei dem persönlichen Teil, wahrscheinlich auch das, was mich kennzeichnet, dass ich mich relativ schlecht festnageln lasse. Bin zwar ein Nerd und Informatiker, aber ich habe nicht nur eine klassische Musikerin als Frau, sondern spiele halt auch Klavier, tobe mich in der Fotografie als Hobby aus, suche mir eigentlich fast jedes Jahr irgendwann was Neues, wo ich mich versuchen kann, um, also es ist nicht so, dass ich mir explizit was suche, sondern es ist so die Neugier, die mich antreibt, aus der ich aber wiederum immer was ziehe, auch für einen Job, weil immer irgendein Aspekt mich drüber nachdenken lässt, wie man das denn vielleicht adaptieren könnte auf die Herausforderungen, die wir in unserem Umfeld haben. Mhm. Und wie gesagt, ne, das befruchtet sich wahrscheinlich gegenseitig, diese Haltung zumindest, die ich da mitbringe, an sei offen, sei kreativ, nimm den anderen wahr mit seiner Sicht der Dinge, die ist sicher auch abgefärbt hier.
Ja, das Cross-Funktionale, was du ansprichst und sozusagen mit Menschen aus verschiedenen Disziplinen gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten, das geht ja auch schon so in diese Richtung Design Thinking, ne, was ja im Prinzip auch ein Buzzword geworden ist über die letzten Jahre. Wie sieht sowas dann in der Realität aus? Wie bringe ich sowas auf die Straße? Also ich glaube, so dieser Design Thinking Ansatz, der hat ja eine durchaus gute Berechtigung, eigentlich im Prinzip das, was du gerade beschrieben hast, dass eben nicht Fachidioten sich an eine Problemlösung alleinig heranwagen, sondern dass eben ja möglichst aus verschiedenen Disziplinen die Leute mitarbeiten an einer Lösung, was dann natürlich im Optimalfall das Ziel hat, für den Endnutzer, für den Kunden ein möglichst optimales, leicht zu bedienendes, das Problem schnell und einfach lösendes Tool am Ende bei rauspurzelt. Und wie bringt man sowas in der Realität auf die Straße? Oder vielleicht auch, sagen wir mal, ne, wenn wir jetzt mal überlegen, wir sind vielleicht auch ein kleines KMU oder so, was es schon lange gibt. Design Thinking habe ich jetzt mal gehört, will mich so ein bisschen an diese Philosophie ranwagen. Was würdest du sagen, wie kann ich in der Realität mit sowas starten?
Also zum Starten halte ich es für total richtig und wichtig, dass in einem geschützten Umfeld mal in einem Projekt auszuprobieren mit Leuten, die das auch wollen. Ich glaube, jetzt solche Prozesse, solche kulturverändernden Dinge auch mal eben so überzustülpen, zu sagen, ob morgen machen wir jetzt hier mal alle Design Thinking, wird nicht funktionieren. Mhm. Zumal es, glaube ich, mit Design Thinking auch allein nicht getan ist als Prozess. Für ein Projekt ist das super. Das, was wir machen, erfordert eigentlich, dass wir als Unternehmen wirklich so ticken, wie Design Thinking veranlagt ist. Und dann ist es eben nicht ein Prozess, den man mal 6 Wochen lang macht und dann kehrt man wieder zurück. Ja. Und dann hat das Auswirkungen auf die grundlegende Struktur der Organisation, was wir jetzt versuchen, sehr systematisch umzusetzen. Mhm. Aber für den Start, sich auch sehr bewusst, vielleicht mit externer Unterstützung, einmal an diesem Prozess zu probieren, mit Leuten, die das von sich aus supporten, die man dann als Unterstützer hat, wenn man solche Prozesse im Unternehmen verankern will, ist, glaube ich, essentiell. Ob das Design Thinking ist oder ob das agile Methoden sind, Scrum und Co. Es braucht erstmal in einem Unternehmen für diese Veränderungsprozesse, glaube ich, Leute, die leidenschaftlich sagen, ich finde das nicht nur cool, sondern ich habe das auch gemacht. Mhm. Und ich kann, glaube ich, versichern, meinen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, wenn es heißt, wir wollen das jetzt ausbauen, das tut nicht weh, das macht Spaß, wir haben da Erfolge gehabt, weil jetzt nur durch eine reine Managemententscheidung, glaube ich, kriegt man das Commitment dann in der Breite dann am Ende doch nicht. Und solche Veränderungen sind immer auch emotional anstrengend, wenn man da nicht Leute im Unternehmen hat, die glaubhaft sagen können, ich habe es mal gemacht, das war cool, dann wird es schwierig.
Also sich auch so ein bisschen dann die Mikroinfluencer in der Organisation suchen, beziehungsweise sie sich organisch entwickeln lassen, die dann auch sozusagen ins Team hereintragen. Das ist eigentlich eine coole Sache, ist das mal auszuprobieren, ne? Und so ein bisschen die Philosophie mittragen.
Genau. Und was ich noch wichtig finde, das haben wir jetzt ein paar Mal schon erlebt, man ist schnell dabei zu sagen, wenn so ein neuer Prozess irgendwie eingeführt werden soll, das liest sich ja alles ganz toll, aber wir als Unternehmen sind ja so wahnsinnig speziell. Wir picken uns jetzt mal ein paar Sachen raus und dann machen wir mal als Beispiel von Scrum, wir machen jetzt irgendwelche Dailies, aber ach, Retrospektiven, das machen wir nicht, weil das passt nicht in unsere Kultur oder picken uns irgendwas anderes und suchen uns dann so einen halbgaren Prozess aus. Da wäre ich immer ein bisschen skeptisch, weil in der Regel, wenn es gute Prozesse sind, die sich in der Vergangenheit schon bewährt haben, dann passen die Elemente alle ineinander und gehören auch alle zusammen, sonst funktioniert das Gesamtsystem nicht. Mhm. Und bevor man entscheiden kann, dass ich daran was ändere, weil es für mich persönlich als Unternehmen vielleicht dann doch nicht passt, sollte ich einmal diesen Prozess by the book quasi gemacht haben, bis ich mich damit so sicher fühle, dass ich wirklich selbstbewusst sagen kann, an dieser Stelle passt es wirklich nicht und hier verändern wir das. Aber ich habe schon so viele Unternehmen gehört, die gesagt haben, Scrum haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert oder agil funktioniert bei uns nicht. Wenn man reinguckt, sagt man, naja, also so richtig ausprobiert habt ihr es nicht. Ihr habt Elemente genommen und euch dann gewundert, dass der Rest nicht funktioniert hat.
Ja.
Das sehen wir gerade bei unserer Reostrukturierung auch. Da kommen viele Dinge zusammen, die man gleichzeitig berücksichtigen muss.
Ja.
Da tut's gut, man hält sich ein bisschen an die Dinge, die andere vor einem vielleicht schon mal ausprobiert haben.
Auf jeden Fall, das ist auch immer meine Empfehlung. Fangt erstmal mit dem Prozess nach Lehrbuch an, ne? Trust the process. Ja. Und dann, klar, es ist ein Open-Source-System im Prinzip, jeder kann es für sich anpassen, wie er möchte, aber fangt erstmal mit der Best Practice an und dann könnt ihr nach einer gewissen Zeit, wenn ihr für euch selber gelernt habt, was funktioniert und was ihr vielleicht dann wirklich begründet, optimieren oder ändern möchtet, dann macht es halt auch Sinn, es dann mit dem gesamten Team zu tun. Ja. Du hast die Restrukturierung bei euch jetzt in der Firma schon angesprochen. Das fand ich auch besonders spannend, das letzte Mal, als wir telefoniert haben. Du hast mir ein bisschen darüber erzählt, wie ihr jetzt in eurer gesamten Organisation das Thema agile Zusammenarbeit auf ein neues Level heben wollt, beziehungsweise da jetzt ein paar Sachen gerade ausprobiert. Willst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, was das Ziel der Geschichte ist und was ihr da bis jetzt schon so gemacht habt und was vielleicht auch so erste Learnings und Erfahrungen sind?
Ja, sehr gerne. Es treibt mich wirklich gerade viel um, weil ich persönlich ein großes Interesse habe, dass es auch funktioniert und da mich lange schon mit solchen Themen beschäftige und merke, wie viel anders es sich anfühlt, wenn man es dann tatsächlich macht. Erzähle ich sehr gerne drüber. Vielleicht historisch, vor 7 Jahren, als ich anfing, kam ich natürlich mit einem Rucksack voller Ideen, Konzepte, die wir bei Xing relativ früh damals schon angefangen hatten, auf, finde ich, sehr gute Art und Weise zu lösen. Wir hatten da sehr gute Berater, teilweise aus dem Silicon Valley, und waren relativ früh für deutsche Verhältnisse dabei, solche agilen Methoden, Scrum, sogar Scrum, Scrums und so auszuprobieren und auch zu optimieren, sodass ich eigentlich auch ganz sicher war, wir schaffen das bei Smart Steuer auch und haben das dann in den ersten 2 Jahren mit ein paar Iterationsschleifen auch, ich will nicht sagen perfektioniert, aber zum Laufen gebracht. Wir waren dann relativ bald eine agile, Scrum-basierte Organisation. Allerdings tatsächlich mit dem Wachstum, das dann kam, dann doch in der Organisationsstruktur relativ klassisch mit den üblichen Abteilungen. Wir hatten eine Abteilung für Marketing, für Entwicklung, für Steuer. Und die haben für sich gesehen alle gut funktioniert und ihren eigenen Verantwortungsbereich auch gut organisiert und optimiert. Weil wir merkten nach einer Weile durchaus auch, weil sich das Umfeld um uns verändert hatte, dass wir mit den Fortschritten, die wir bis dahin in dem Prozess machten, an Grenzen stießen. Es war gefühlt so, in der Mathematik würde man sagen, so eine Suche nach dem lokalen Optimum. Ja, um einen herum guckt man halt, was geht noch ein bisschen besser, und dann macht man das und dann fühlt sich das auch gut an und die Umsätze steigen, die Kundenzufriedenheit wächst, alles gut. Aber manchmal brauchst du halt eben so Quantensprünge, also einfach nur mal die Suche nach einer ganz anderen Lösung. Und gefühlt waren wir da in unserem Modell ein bisschen gefangen. Wir haben dann angefangen, Leute rauszulösen und zu sagen, okay, ihr müsst vielleicht mal aus dem alten Kram so ein bisschen raus, macht doch mal hier ganz innovativ in einem eigenen Kämmerlein ein eigenes Projekt. Und das hat auch super funktioniert. Und da haben wir gesagt, na okay, wenn das so gut funktioniert und wenn es das ist, was wir eigentlich wollen, vielleicht müssen wir dann gucken, dass wir diese Ausnahmen zur Regel machen. Und nicht andersrum. Ne? Wir hatten bis dahin gesagt, naja, die Projekte sind die Ausnahme und unsere normale Organisation ist die Regel. Und dann haben wir uns überlegt, wie wäre das, wenn wir das kippen. Und das haben wir getan, indem wir dann auch durch einen äußeren Anlass, wir sind umgezogen, brauchten neue Räumlichkeiten, mussten uns also auch da nochmal neu aufstellen und gesagt, okay, zeitgleich ändern wir die Organisationsstruktur und schaffen einfach diese alten Abteilungen ab. Weil wir wollten ja cross-funktional sein. Wir wollten per Default Projekte machen und neue Dinge machen. Da brauchen wir diese Cross-Funktionalität per Definition. Was hilft es dann? Dann wären wir ja schnell bei einer Matrix gewesen, noch diese alten Strukturen aufrechtzuerhalten. Mit der Konsequenz, wenn man die Abteilung nicht mehr hat, brauchst du auch keinen Leiter einer Abteilung mehr. Wir haben also konsequenterweise auch gleich die Führungskräfte mit abgeschafft. Also nicht die Personen, aber die Rollen. Und haben uns 2, 3 sehr wichtige Grundpfeiler gegeben, wie wir dann neu zusammenarbeiten wollen, mit dem Wissen, dass das nicht alles sein wird, was die alte Welt vorher komplett ersetzt. Und uns selbst auferlegt, jetzt auf die Reise zu gehen, den Rest zu suchen. Und das machen wir jetzt seit 3,5 Monaten mit sehr, sehr schönen Ergebnissen, die ich vorher vielleicht erhofft, aber nicht gewagt hatte, offen auszusprechen, die tatsächlich dann aber so gekommen sind. Und andere, wo ich sage, bis heute warte ich noch ein bisschen darauf, dass wir das sehen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, wo wir gelernt haben, es braucht vor allem eine Menge Geduld. Denn obwohl wir relativ gut schon waren in Veränderungen, weil wir uns eigentlich jedes Jahr immer wieder weiter verändert haben, wir haben jetzt nicht 6 Jahre einfach nur Scrum by the Book gemacht und das war's, sondern jedes Jahr gesucht, was können wir denn noch an uns optimieren. Mhm. Also unseren Veränderungsmuskel ganz schön gut trainiert hatten, dachte ich jedenfalls, war diese Änderung jetzt zuletzt dann doch wohl so großer Natur, dass wir da eine Weile beschäftigt sein werden, sicher, bis das so in Fleisch und Blut übergeht und wir alle Bums dann letztendlich auch ausgeglichen haben. Aber nichtsdestotrotz sage ich jetzt schon nach 3,5 Monaten, ich will nicht wieder zurück. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendeiner der Mitarbeitenden wieder zurück wollen würde, denn das befreit ganz viel auch, diese neue Struktur. Aber mit der Freiheit kommt halt auch eine Menge, will ich jetzt nicht Spider-Man zitieren, Verantwortung, aber letztendlich ist es so, mit der Macht, die selbst gestalten zu können, jeder Einzelne hat viel mehr Verantwortung dadurch auch. Das fordert auch heraus. Wir haben jetzt gerade eine Retrospektive gehabt, die dritte jetzt schon im dritten Monat. Und da war so eine Kernerkenntnis, wir sagen immer, wir haben Führungskräfte abgeschafft, aber eigentlich haben wir alle Mitarbeitenden zu Führungskräften gemacht. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also ich habe mich an meine eigene Zeit erinnert, als ich bei Xing die erste Führungsverantwortung bekommen habe, dann habe ich natürlich da entsprechende Seminare und Schulungen bekommen und ich hatte quasi erstmal Zeit, auch mich an diese Rolle zu gewöhnen. Hier im Unternehmen hatte ich das vielleicht naiverweise vorausgesetzt, dass das doch kein Problem sei. Aber natürlich muss man sich an das Thema Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, unter Unsicherheit auch erstmal gewöhnen. Und das versuchen wir jetzt gerade sehr intensiv miteinander zu erarbeiten.
Was sind denn jetzt so positive Effekte, die sich schon eingestellt haben, die du sogar jetzt schon merkst? Also mal wirklich knallhart. Ist das Produkt besser geworden? Sind die Entwicklungszyklen schneller geworden? Gibt es mehr Sales-Abschlüsse? Sind die Leute happier? Fällt das Recruiting leichter? Was sind wirklich so Dinge, wo du jetzt schon messen kannst, das hat sich schon positiv ausgewirkt?
Also tatsächlich ist eine wichtige Erkenntnis, dass zumindest schon mal nicht schiefgegangen ist. Wir erfüllen nach wie vor unsere Planzahlen und Co. Und das ist nicht so selbstverständlich, weil wir ja bewusst gesagt haben, wir stellen die Struktur so auf den Kopf, dass wir bewusst sogar das laufende Geschäft und die tägliche Arbeit im Zweifel gefährden zugunsten der Projekte, der neuen Dinge. Das hätte unter Umständen bedeutet, dass vielleicht gerade das, was gut funktioniert hat, unsere üblichen Prozesse, Supportprozesse, Verkaufsprozesse nicht mehr so gut funktionieren. Das war aber nicht der Fall. Wir haben es zum Glück so hingekriegt, dass das nach wie vor läuft. Und wir hatten gerade so auf den, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Ebenen ein paar Beispiele, wo ich sage, Mensch, da hätte ich vorher gar nicht gehofft, dass das so passiert. Die neue Struktur lebt davon, dass die Leute sich Aufgaben, Verantwortung selber schnappen. Pull-Prinzip nennen wir das. Ne? Gibt es bei Scrum auch, aber machen wir jetzt auf einer organisationalen Ebene. Und wir haben zum Beispiel gesagt, keine Management-Kräfte mehr, keine klassischen Führungskräfte mit Personalverantwortung. Viele Dinge fallen ganz automatisch damit weg. Und haben deswegen gesagt, naja, das heißt ja nicht, dass wir deswegen zum Beispiel keine Feedbackgespräche mehr mit Mitarbeitern machen wollen, dass wir nicht über die persönliche Weiterentwicklung sprechen wollen, dass wir nicht auch Konflikte haben, die jemand lösen muss. Und wir haben das mehr oder weniger ausgeschrieben. Wir haben gesagt, das sind die Themen, die wir zukünftig auch abbilden wollen, aber eben nicht mehr über die Personen und Rollen wie früher. Und dann haben wir gesagt, wer hätte denn Lust dazu? Und es sind halt einfach dann plötzlich Leute in Erscheinung getreten, nach vorne getreten, die oft im Stillen ihre Arbeit gemacht haben, aber eben nicht sich um solche Themen gekümmert haben, war auch nicht ihre Rolle. Den ich ganz ehrlich das aber auch, ich will nicht sagen, nicht zugetraut, ich habe einfach gar nicht drüber nachgedacht, dass das Personen wären, die vielleicht hervorragende Mediatoren wären für ein Konfliktlösungsthema oder die hervorragend diese zwischenmenschlichen Komponenten lösen können. Da sind Entwickler aufgestanden, die gesagt haben, ich buche jetzt als erstes mal eine Kritik oder, wie haben wir das genannt, ein konstruktives Kommunikationsseminar, weil das Thema erscheint mir wichtig und ich möchte mich um das Thema kümmern. Und ich finde, das ist ein Riesengewinn für ein Unternehmen, wenn du sagst, du machst solche Themen nicht mehr an der Schulterklappe. Ich bin jetzt halt hier Abteilungsleiter und bin deswegen verpflichtet von fachlicher Führungskraft über, ich muss guter Personalentwickler und Coach sein, bis hin zu, ich kann gut Konflikte lösen, das an einer Person festmachst, veramt, sondern sagst, wer im Unternehmen hat die Fähigkeiten, die Leidenschaften, diese Themen zu lösen und denen gibst du es dann. Das sind so Themen, wo ich echt begeistert bin, dass das jetzt schon eingetreten ist. Das hätte ich fast eher nicht erwartet, dass das so schnell geht.
Wem werden jetzt zum Beispiel Gehaltsverhandlungen geführt?
Ja, uns war klar, dass das Thema irgendwann kommen würde und wir werden das auch noch irgendwann lösen. Es gibt da die ersten Gespräche mit Experten zum Thema New Pay, heißt das ja so schön. Das ist eine der ganz wenigen, wenn nicht sogar die einzige Ausnahme, die wir gelassen haben und gesagt haben, bis wir das den Rest der Orga nicht glatt haben, wissen, wie wir uns organisieren, fassen wir das Thema Gehalt erstmal nicht an, weil es auch bisher kein großes Thema war. Das macht nach bevor ich, das heißt erst, ehrlich gesagt, mache ich es jetzt tatsächlich stellvertretend für alle. Früher haben das die Abteilungsleiter gemacht. Jetzt mache ich es erstmal als quasi Fallback für alle. Wir werden das aber noch lösen müssen. Es wird nach einer Weile sicher komisch wirken mit der neuen Struktur und dem alten Gehaltsverhandlungsprozess zu arbeiten.
Was sagen Führungskräfte dazu, wenn es auf einmal keine Führungskräfte mehr gibt?
Wir haben uns in dem Kreis der Führungskräfte eher spontan als vorher groß überlegt dazu entschieden, uns selbst abzuschaffen. Es war nicht so, dass das das eigentliche Ziel war. Wir haben erst die Organisation festgelegt, wie die zukünftig sein soll und sind dann zu der Erkenntnis gekommen in dem Team, dass wir da irgendwie so eine andere Rolle haben werden müssen, damit das überhaupt auch sinnvoll durchführbar ist, und haben dann gesagt, na, am sinnvollsten ist das, wir schaffen uns da selber ab. Und das war bis heute einer der schöneren Momente hier in meinen letzten Jahren. Es gab einen Kick in dieser Gruppe, weil es so das Gefühl war von jetzt wird's echt, jetzt wird's real, jetzt, das ist ein echter Durchbruch, zu dieser Entscheidung zu kommen, dass wir das brauchen und dass wir uns auch allen in die Augen gucken und sagen, wir fühlen uns gut damit.
Okay. Was sind Sachen, die du jetzt schon merkst, die noch nicht gut laufen, wo du vielleicht sagst, oh, das ist in eine Richtung ausgeschwungen, die vielleicht sogar schlechter ist als vorher?
Wir haben ja das unter anderem gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen diese großen Wetten, diese wirklich innovativen Veränderungen angehen und nicht unsere lokalen Optima nur suchen. Ich glaube, ganz persönlich habe ich gedacht, das passiert quasi über Nacht. Wir merken jetzt, dass wir die ersten Projekte gestartet haben, die jetzt eher noch überschaubar sind vom Impact, wo ich aber gelernt habe, dass das wohl eine gute Idee ist, erstmal in einem überschaubaren Rahmen anzufangen. Wenn man inhaltlich eine Komplexität hat, die schon herausfordernd ist zu der organisationellen Komplexität mit all ihren Unwägbarkeiten, wie denn die Dinge jetzt hier ablaufen sollen, dann ist das so eine Doppelunsicherheit, die sicher fast nicht mehr zu meistern wäre. Wir haben genug zu tun, damit die neuen Strukturen zum Laufen zu bekommen. Da ist es ganz hilfreich, sich am praktischen Beispiel eines eher überschaubaren Problems abzuarbeiten, als jetzt auch noch gleichzeitig die höchst komplexen Probleme lösen zu wollen. Das ist sicher eine Sache, die ich persönlich einfach vielleicht ein bisschen naiv mir schneller in der Umsetzung erwartet hatte. Und eine zweite Sache ist, das hatte ich schon angedeutet, die persönliche Komponente, also die individuelle, ich will nicht sagen Belastung, die individuelle Herausforderung, die jedes Einzelnen mit dieser neuen Situation umzugehen, mit dieser neuen Struktur seine Rolle wiederzufinden, sich die neu zu erarbeiten, im Zweifel auch, das habe ich vielleicht unterschätzt in seiner Konsequenz, also dass das für jeden Einzelnen nicht leicht wird, ist, glaube ich, das war uns auch allen klar vorher. Ja. Aber dass das ganz konkret zu Herausforderungen im Unternehmen führt, wo man vielleicht am Anfang gar nicht so erkennt, dass das nachher eher eine persönliche Unsicherheitskomponente ist, die dahinter steckt.
Aha. Verstehe. Wie viele Leute seid ihr jetzt gerade in der Firma insgesamt?
Also Smartsteuer selber, wir haben ja bisher nur darüber gesprochen, sind 30. Wir haben noch ein Unternehmen in Stuttgart gekauft, Steuerbot, die machen quasi die App-Lösung von dem, was wir online machen. Das sind nochmal 8. Und in Freiburg, der Haufe Muttergesellschaft, sitzen noch Kolleginnen und Kollegen, die für das alte Desktop-Geschäft zuständig sind.
Und sind die auch alle, also sowohl Freiburg als auch, was hast du, Stuttgart? Sind die mit in der neuen Organisationsform schon integriert oder macht ihr es erstmal nur in Hannover?
Wir machen es erstmal standortbasiert, haben es jetzt mal bei Smartsteuer durchgeführt und dann haben wir in der Vergangenheit eigentlich immer so gemacht, tauschen uns natürlich regelmäßig auf, was gut funktioniert und adaptieren das dann.
Okay, also, ja genau, Hannover ist ja euer Hauptstandort, ne? Du bist jetzt auch in Hannover, richtig? Genau. Okay, cool. Ja, pass auf, wir haben uns ja so ein kleines Experiment mal überlegt und wollen hier mal so ein bisschen die Power der Crowd testen, ne? Hier soll es ja schließlich auch darum gehen, wie finde ich gute Leute, wie begeistere ich Leute für meine Firma und wie besetze ich offene Stellen gut? Und wir haben mal uns jetzt so eine Stelle rausgefischt, die bei euch gerade offen ist, richtig? Und wollen einfach mal gucken, ob sozusagen hier jemand unserer Zuhörer im Prinzip ganz einfach gesagt jemanden kennt, der für diese Stelle passen könnte. Was ist das für eine Stelle?
Also wir haben aktuell ausgeschrieben eine Stelle, von der wir selber sie noch nicht genau wissen, wie wir sie eigentlich nennen müssen. Die ist etwas kompliziert beschrieben mit Cloud Ops, DevOps, Ops Engineer. Ja. Das ist für uns nicht ganz leicht und ich glaube, es liegt auch daran, dass diese Stelle einfach relativ jung noch ist und es noch nicht so verbreitet ist. Es geht letztendlich darum, dass wir das, was wir da anbieten, ist ja ein Cloud-Produkt, also die Steuererklärung machst du online und verteilt auf verschiedensten Instanzen im Netz, irgendwo bei Amazon AWS laufen dann Rechner und werden dynamisch hoch und runter gefahren und Services verteilt. Das ist eine neue Komplexität der im Betrieb, aber auch in der Entwicklung. Und da wollen wir quasi unsere eigenen Entwickler auch entlasten, indem wir jemanden finden, der insbesondere für diesen Betrieb die Optimierung der Prozesse der Entwicklung und so sich verantwortlich zeichnet. Und das nennen wir jetzt halt CloudOps oder DevOps, also Ops für Operations. Ja. Und das ist nicht ganz einfach. Deswegen finde ich das super, dass wir mal dieses Experiment wagen und die Macht der Crowd versuchen zu nutzen.
Genau, also ja, die DevOps-Stellen, also ich kenne das auch, ne, aus unseren eigenen Startups und auch aus meiner Zeit bei Reach Now. Ja, DevOps-Leute sind nicht leicht zu finden, gleichzeitig halt super, super wertvoll für das gesamte Entwicklungsteam. Okay, also die Ausschreibung ist sowas in die Richtung DevOps mit Erfahrung im Bereich Cloud-Technologien.
Ja.
Und ja, wenn ihr jetzt jemanden kennt, der jemanden kennt oder vielleicht einen ehemaligen Mitarbeiter oder von jemandem wisst, dass er sich vielleicht umorientieren möchte oder in Richtung Hannover sogar ziehen möchte, das wäre dann auch vor Ort, ne? Das wäre in Hannover, ne?
Wir haben super flexible Arbeitsmodelle inzwischen, ein bisschen ehrlich gesagt auch aus dem Boden geboren, weil Hannover plus Steuer, das ist eine echte Herausforderung im Employer Branding. Wir haben Leute, die sitzen in Groningen in Holland und pendeln jede zweite Woche her. Wir haben Leute in Berlin sitzen, die zwei Tage die Woche da sind. Also ich würde es vom Arbeitsstandort jetzt erstmal nicht abhängig machen. Eine regelmäßige Präsenz hier vor Ort, die brauchen wir als Team für Zusammenhalt und so. Das muss aber nicht fünf Tage die Woche sein.
Okay, cool. Und du sagst, ihr würdet sogar das interne Mitarbeiterprogramm dann auch auf euch hier, die ihr zuhört, übertragen, ne? Und das wäre dann so, wenn ihr jemanden kennt und derjenige wird eingestellt und das läuft alles gut, dann wären das 1.000 Euro, hast du gesagt, ne? Die ihr dann raushauen würdet, ja, als kleine
Incentive. Probezeit vorbei.
Nach der Probezeit, jo. Wichtiger Punkt. Also, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, DevOps mit Cloud-Erfahrung und euch 1.000 Euro verdienen wollt, dann meldet euch einfach beim Björn oder bei mir und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Kleines Experiment. Cool. Björn, zum Schluss hast du noch eine Buchempfehlung für unsere Zuhörer. Irgendwas, wo du sagst, das sollte jeder mal gelesen haben, egal ob Business oder kein Business. Sachbuch oder Fiktion oder Geschichte, was auch immer. Was sollte ich auf meine To-Read-Liste schreiben?
Das ist jetzt vielleicht relativ unkreativ, weil es schon sowieso so populär ist, aber es ist ein Buch, was mich tatsächlich nach dem Lesen noch so bis heute begleitet und was ich neulich in so einer LinkedIn-Kettenbriefaktion, wo es Book a Week oder so hieß, auch gleich zur Eröffnung genannt habe, ist A Brief History of Humankind von Yuval Harari. Dass ich weiß gar nicht, wie oft in der Woche mir irgendetwas einfällt, was ich aus dem Buch gelernt habe, was ich in der Praxis irgendwie wieder entdecke und was mir hilft, die Welt ein bisschen besser zu verstehen um mich herum. Das war für vor beeindruckend, wie man auf einem ja, nicht besonders dicken Buch mit dem irren Versuch, die gesamte Geschichte der Menschheit in ein Buch zu packen, wie viel Wissen man da rein packen kann, das einem in der Praxis tatsächlich hilft.
Wow, ja, das ist doch cool. Super. Tausend Dank, Björn. Das war super spannend. Ich bin gespannt, wie es mit eurem Umbau der Restrukturierung weitergeht. Ich hoffe, du wirst berichten. Und dann sage ich, ja, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Björn Weide von Smartsteuer. Danke dir.
Also, wenn du jemanden kennt, der auf die DevOps-Cloud-Technologien-Stelle bei Smartsteuer passen könnte und du Lust hast, dir die 1.000 Euro Werbebonus zu verdienen, dann melde dich doch bitte direkt einfach bei mir, schicke mir eine gemeinsame E-Mail mit der betreffenden Person, die passen könnte, direkt an michael@talente.co und dann leite ich das Ganze an den guten Björn Weide von Smart Steuer weiter. Das ist nötig, das über mich zu machen, damit du in den Genuss der 1000 Euro kommen kannst. Und dann möchte ich zum Abschluss noch kurz meinem heutigen Partner DeskCloud Danke sagen. DeskCloud ist ja die flexible Spontanbuchungs-App, womit du dich in Coworking Spaces überall in ganz Deutschland einchecken kannst. Also, du bist mal in einer anderen Stadt unterwegs, in einem anderen Stadtteil, du willst vielleicht einfach mal andere vier Wände sehen, du willst mal nicht im Office, sondern unterwegs arbeiten. Du willst ein Offsite mit deinem Team machen, dann nutzt du dafür am besten einfach die DeskCloud-App. Da kannst du dich dann flexibel, spontan in jedem Coworking-Space auf der Plattform einchecken für den ganzen Tag lang. Und das geht super easy, das geht super einfach. Das machen wir auch mit unserem Team regelmäßig. Du gehst einfach über den Link talente.co/deskcloud, kannst dich da anmelden. Du kannst dir auch die DeskCloud-App einfach im App-Store runterladen. Und das Allercoolste ist, wenn du den Code TALENTE6 bei der Anmeldung benutzt, dann kannst du sogar komplett 6 Tage for free in einem Coworking Space deiner Wahl arbeiten. Du kannst dort 6 ganze Tage verbringen. Die müssen nicht hintereinander sein, die kannst du spontan dann einfach nutzen, um dich einzuchecken. Also viel Spaß beim Coworken oder bei Offsites mit deinem Team mit DeskCloud. So, die nächste Folge am Montag, die solltest du nicht verpassen, weil das wird eine ganz besondere Montags-Hack-to-Go-Folge und zwar eine Doppelfolge mit dem guten Alexander Benedix. Wir werden jeweils unsere Top 5 der besten Meeting-Hacks raushauen, die dafür sorgen, dass du mit ein paar ganz einfachen Kniffen Meetings sofort viel produktiver, kurzweiliger, ergebnisorientierter machen kannst, ganz egal zu welchem Thema ein Meeting stattfindet, wie groß das Meeting ist, mit welchen Teilnehmern etc. Damit du das Ganze nicht verpasst, solltest du jetzt auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App klicken und dann hören wir uns in der nächsten Folge am Montag. Tu mir noch kurz den Gefallen und sei eine Unterstützung für jemanden, falls in deinem Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis mein Talente-Podcast für eine Person spannend sein könnte, schick ihr einfach den Link talente.co/podcast, zum Beispiel per WhatsApp. Dahinter wird sie dann die ganzen Links zu Apple Podcast, Spotify, Google Podcast etc. finden. Und dann wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Bis dahin erfolgreiches Talente-Hacking. Dein Michael.